Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hey Sophie.
Hi Christoph.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut und dir?
Mir geht's auch gut.
Was tust du eigentlich für deine Longevity? Also dafür, dass es dir möglichst lange gut geht.
Ich achte natürlich auf Ernährung, versuche mich zu bewegen und ausreichend viel Sport zu machen. Aber ich interessiere mich seit einiger Zeit viel intensiver für Präzisionsmedizin. Genauer gesagt für Präzisionsdiagnostik. Was kann man an seinem Körper erkennen, was man mit seinen eigenen Nerven nicht spürt?
Und dafür hast du ja auch schon einmal einen Ganzkörper-Checkup in den USA gemacht. Ich glaube, das hattest du hier auch damals berichtet. Denn für die eigene Longevity, für die eigene Gesundheit ist es eben auch gut zu wissen, was habe ich vielleicht an Krankheiten, was habe ich an Mängeln, wo muss ich vielleicht besonders drauf achten, richtig?
Ja, genau. So zwei traurige Begebenheiten vielleicht mal. Ein Bekannter eines Bekannten hatte plötzlich Sehstörungen und hat sich herausgestellt, dass sich ein faustgroßer Tumor in seinem Gehirn gebildet hatte, den sein eigenes Gehirn nicht über das Schmerzempfinden gemeldet hatte. Er war völlig überrascht davon. Der Tumor hätte, wenn er früher erkannt worden wäre, viel früher operiert werden können. Aber er ist halt früher nicht erkannt worden. Das gleiche gilt für viele Herz-Kranzgefäß-Erkrankungen, Verkalkungen. Man stirbt plötzlich am Schlaganfall und hat vorher gar nichts gemerkt. Mit seinem eigenen Sensorium. Unser Körper hat eben, beobachtet sich selber mit einer bestimmten Auflösung. Und diese Auflösung ist im Vergleich zu dem, was moderne Diagnostik anbietet, vergleichsweise gering. Es kann also durchaus sein, dass wir an Dingen erkrankt sind, die wir noch gar nicht bemerken.
Und dafür hast du diesen Test gemacht, richtig?
Genau, ich habe einen solchen Ganzkörpertest mal gemacht und mich einer ganzen Reihe von Tests unterzogen, um rauszufinden, wie es mir geht.
Und wie genau lief das ab? Du hattest es damals, glaube ich, kurz hier angerissen, aber vielleicht nochmal kurz für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht damals mitbekommen haben. Wie sahen diese Tests aus und hätten quasi die Leute, von denen du gerade berichtet hast, diese Tests gemacht, hätte das etwas für sie ändern können vielleicht?
Ja, das hätte sehr viel für sie ändern können. Wie läuft ein solcher Test ab? Ungefähr ein halber Tag in einem Spezialinstitut. Man durchläuft etwa 12, 13, 14, 15 Tests, je nachdem, wie das ausgelegt ist. Dazu gehören wichtige Bluttests, über die wir heute auch zu sprechen haben werden. Dazu gehört aber auch ein Ganzkörper-MRT, dazu also eine Magnetresonanztomographie, ein Kernspintomograph. Dazu gehört aber auch CAT-Scan des Herzens, also ein kardiografischer Scan, um die Herz-Kranzgefäße zu untersuchen, eine ganze Reihe anderer Tests. Nach einem halben Tag hat man das absolviert. Und wenn die Ergebnisse da ist, findet ein Gespräch mit einem Mediziner statt, der das, man sagt, holistisch auswertet. Das heißt, das eine Ergebnis mit dem anderen in Verbindung bringt. Übrigens, einer der Tests war auch eine Genomsequenzierung. Das heißt, die Auslesung des Genmaterials, um das wiederum in Kontext zu bringen mit anderen Befunden und anderen Diagnosen aus dieser technischen Diagnostik.
Super spannend. Und unser Gast in dieser Folge, der hatte dich dorthin begleitet. Ich glaube, das dürfen wir hier so sagen. Und außerdem hat er das Leben von uns allen, das kann ich glaube ich auch so sagen, ganz schön beeinflusst mit seinen Ratschlägen, oder?
Ja, das stimmt. Nehmen wir zum Beispiel das Stichwort Eier. Ich habe über viele Jahre kein Eigelb mehr gegessen. Ich glaube, 20 Jahre kein Eigelb gegessen. Aus Furcht vor Cholesterin. Aber es zeigt sich, dass das Thema Cholesterin gar nicht so einfach ist, wie man es immer denkt. Also es führt nicht automatisch, führt der Verzehr von Eigelb dazu, dass man an Herzanfall stirbt, sondern das hängt sehr stark von genetischen Dispositionen ab. Mit einer genaueren Untersuchung kann man im Gencode des Menschen erkennen, wie seine oder ihre Veranlagung für entsprechende Risikobelastung ist. Man kann aber auch durch die Untersuchung der Herzkranzgefäße durch bestimmte Methoden erkennen, auch darüber werden wir heute zu sprechen haben, inwieweit Verkalkung vorliegt und wie weit sie fortgeschritten ist, also ob man in den nächsten 10 Jahren an Herzanfall zu leiden hat oder nicht. Und vor allen Dingen, wie man das Eigelb aus dem Ei aufnimmt. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, nach dieser Untersuchung habe ich wieder angefangen, Eigelb zu essen. Und zwar viel mehr, als ich gedacht hatte, dass ich es jemals essen würde. Also so 2, 3, 4 Eier am Tag, die tun mir eigentlich ganz gut. Und das hatte natürlich einerseits mit der Untersuchung zu tun, weil die Untersuchung hat bei mir gezeigt, dass ich tatsächlich Eigelb essen kann. Und es hat aber auch ganz viel zu tun gehabt mit unserem heutigen Gast, der mir das erklärt hatte, mir gezeigt hatte, welche Auswirkungen Cholesterin haben kann oder eben auch nicht haben kann. Und auch deswegen habe ich mich dazu entschlossen, tatsächlich wieder das Ei ganz zu essen und nicht nur das Eiweiß.
Ja, und ich zum Beispiel trinke Orangensaft nur noch mit ganz, ganz schlechtem Gewissen dank ihm. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Unser Gast dieser Woche ist für mich wirklich der absolute Experte auf dem Gebiet Longevity. Und was ich bei ihm so toll finde, ist, dass er uns allen seine Meinung und seine Einsichten nicht aufzwingt. Er teilt sie mit uns, er berichtet von seinen Selbsttests, aber er ist dabei nicht pushy oder vorwurfsvoll, wenn man die Dinge nicht ganz so umsetzen kann, wie er selbst das tut.
Heißt das also, wenn du sagst, du trinkst Orangensaft nur mit schlechtem Gewissen, das heißt doch, du trinkst Orangensaft, oder?
Bitte verrat's ihm nicht.
Okay, das darf er nicht wissen. Also, starten wir in diese Folge.
Starten wir.
Der High-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Und das ist heute unser Thema.
Precision Diagnostics mit Dr. Hadi Saleh.
Dr. Hadi Saleh ist Arzt und CEO von Ceramtec, dem Weltmarktführer im Bereich des Hüftgelenkersatzes aus Hochleistungskeramik. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen hat Dr. Saleh eine vielseitige Perspektive, die über den rein medizinischen Bereich hinausgeht. Als Unternehmer und Wissenschaftler hat er tiefe Einblicke in das deutsche und internationale Gesundheitswesen, in innovative MedTech-Lösungen und in Herausforderungen, welche die Medizin und Zukunft prägen werden. Getrieben von ständiger Neugier und einem unersättlichen Forschergeist ist seine Motivation, seine Mitmenschen für den Fortschritt der Medizin zu begeistern. Und das mit dem Ziel, ihnen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zugänglich zu machen. Er möchte aufzeigen, wie drängende Probleme der Gesundheitsversorgung dank innovativer Technologien gelöst werden können. Seine große Leidenschaft dabei, Longevity. Denn sein Ziel ist es, 120 Jahre alt zu werden, um seine Urenkel hochheben zu können. So sagt er es jedenfalls selbst.
Und wir hier beim High-Podcast kümmern uns ja intensiv um Geschäftsmodelle, Produkte und Disruptionen auf Märkten. Und was hier gerade auf dem Gesundheitsmarkt passiert, ist auch aus wirtschaftlicher Sicht hochinteressant. Viele Innovationen, sehr viel Venture-Kapital, viele, viele neue Startups, viele Innovationen mit nagelneuen Technologien, die vor einigen Jahren noch unbekannt waren, drängen auf den Markt. Der Markt ist ohnehin schon groß und er wächst immer weiter. Gesundheit, das Megathema der Gegenwart und auch der Zukunft und ein Megamarkt. Heute schon und in Zukunft noch mehr. Deswegen heute Gesundheitsmarkt ein drittes Mal in Folge, weil es so wichtig ist. Dr. Hadi Saleh, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
Danke, Christoph, dass ich wieder dabei sein darf.
Hadi, die Hörerinnen und Hörer des High Podcast kennen dich bereits als ein Arzt und Unternehmer, der sich sehr stark mit den Neuerungen der Medizin, ganz besonders auf dem Gebiet der Langlebigkeit, beschäftigt. Wir wollen heute sprechen über Precision Diagnostic, also Präzisionsgerätemedizin, die es ermöglicht, tief in innere Funktionen des menschlichen Körpers hineinzuschauen. Auf diesem Gebiet tut sich derzeit sehr viel. Woran liegt das?
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass seit Covid die Menschen noch aufmerksamer sind, was ihre eigene Gesundheit angeht und gemerkt haben, dass man mit Veränderung des Lebensstils das Risiko einer schweren Erkrankung reduzieren kann und darauf basierend gemerkt haben, der Gesamtgemengelage, dass Prävention doch ein wichtiges Thema ist und das jetzt vermehrt nachverfolgen.
Mhm. Prävention. Unter diesem Begriff hat man lange verstanden, Achtsamkeitskurse zu machen, sich besser zu ernähren, Fette und Kohlenhydrate zu reduzieren, also über die Aufnahme von Nahrungsmitteln das eigene Leben zu verbessern. Aber was in der Vergangenheit oft fehlte, zumindest für Laien, ist die Rückkopplungsschleife gewesen. Das empirische Beobachten wichtiger Daten aus dem Körper, um in ständigen Rückkopplungsschleifen Rückfolgerungen, Rückschlüsse auf sein eigenes Verhalten nehmen zu können. Das ändert sich zurzeit massiv durch eine ganz neue Branche, über die wir heute sprechen wollen, die entsteht, nämlich die Anbieter von Präzisionsdiagnostik.
Ja, das stimmt. Also es ist der Plan-Do-Check-Zyklus hat auch in der Medizin jetzt einen Zug gehalten. Das heißt, wenn ich meine Lebensveränderung plane, muss ich auch das Resultat oder die Konsequenz daraus überprüfen. Und das funktioniert mit diagnostischen Mitteln auf verschiedenen Ebenen. Und dann kann ich natürlich erst sehen, hat meine Lebensveränderung oder meine Verhaltensänderung einen Effekt gehabt, positiv wie negativ. Und dann kann ich das entsprechend adaptieren und dann wieder überprüfen. Und das funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Das Einfachste und wenig invasive ist natürlich über die Blutanalyse. Da gibt es verschiedene sogenannte Biomarker, die man überprüfen kann, um zu sehen, welche Lebensänderung oder Verhaltensänderung hat sich jetzt positiv zum Beispiel auf meinen Cholesterinwert ausgewirkt, wenn ich einen höheren Cholesterinwert habe, oder der Blutzuckerspiegel und verschiedene andere Laborparameter, die man relativ einfach messen kann und regelmäßig überprüfen kann. Und das geht bis hin zu auch wenig invasiven, aber quasi Apparatemedizin, sprich über MRT-Untersuchungen oder CT-Untersuchungen, die man durchführen kann. Das ist leider in Deutschland noch nicht ganz so verbreitet wie in anderen Ländern, wie in den USA zum Beispiel. Aber das sind natürlich wertvolle Tools, um sich frühzeitig zu prüfen über die übliche Prävention hinaus, also sprich die Darmspiegelung, das regelmäßige Hautscreening beim Hautarzt nach veränderten Muttermalen und anderen üblichen Vorsorgeuntersuchungen.
Du hast es gerade gesagt, was in die Medizin Einzug hält, ist das iterative Vorgehen. Build, Measure, Learn. Kennen wir aus der Startup-Industrie seit 20 Jahren, Lean Company. Und das hält jetzt in der Medizin Einzug, getrieben durch technischen Fortschritt und seinerseits, ihrerseits durch Startups, die dem normalen Publikum das zugänglich machen, sodass auch ein Test möglich wird, nicht in allen Feldern. MRT braucht man nach wie vor den Arzt und große Geräte, Medizin, die teuer ist, aber in vielen Tests, Bluttests, die ich selber durchführen kann, einschicken kann und dann per Zugang übers Internet die Ergebnisse erfahre. Ein völlig neuer Ansatz. Das war vor 20 Jahren für den Patienten, die Patientin in der Medizin nicht möglich.
Ja, das ist korrekt. Oder nur für wenige, die sich intensiv mit ihrem Körper und der Medizin auseinandergesetzt haben, war das ein Weg, sich selber zu prüfen und regelmäßig zu beobachten und die Änderung zu validieren.
Was ist genau passiert in der Biotechnologie und in dem Ökosystem, das die Biotechnologie finanziert, dass jetzt so viele Startups entstehen, die Bluttests, wir sprechen gleich nochmal genauer über unterschiedliche Bluttests, die so viele Bluttests auf den Markt bringen. Was ist da passiert? Wie kam es, wie kommt es zu diesem Boom an Innovation?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich ja wahrscheinlich nicht in Gänze beantworten kann. Was ich beobachte, ist wirklich seit Covid, dass einfach vermehrt die Nachfrage kommt aus der Bevölkerung nach Bluttests, nach Prävention. Was kann ich machen, um mein Leben positiv zu beeinflussen? Und die Longevity-Bewegung, die früher unter Anti-Aging firmiert hat, steigt an. Im Mai war hier die Longevity Week in Berlin. Und das Rejuvenation Startup Summit, wo viele Startups ihre Produkte oder ihre Forschung, muss man sagen, vorgestellt haben. Und wir sehen immer mehr Startups, die im Bereich der Labormedizin aktiv sind, wie du es korrekt erwähnt hast, aber auch andere Startups, die versuchen, Plaque in Herzkranzgefäßen, also das, was dann zum Herzinfarkt führt oder auch zu Schlaganfällen, mit ihrer Innovation Biotechnologie zu reduzieren oder zu eliminieren.
Du warst auf dieser Konferenz in Berlin. Was war dein Eindruck? War es groß, vibrant, wie man auf Englisch sagen würde? Mit welcher anderen Branche würdest du das vergleichen?
Ja, ich würde es mit der Biotech-Branche vor 20 Jahren vergleichen. Also das war wirklich eine hervorragende Stimmung. Wenn ich es mit einem Wort zusammenfassen sollte, dann wäre es Hoffnung, weil vieles Großartiges passiert, was mir Hoffnung gibt, dass wirklich wir in der Lage sind, für wenig Geld große Probleme der Menschheit in der Gesundheit zu lösen in den nächsten 15 bis 20 Jahren. Also das Thema mit den Plaque in den Herzkranzgefäßen oder die auch zu Schlaganfällen führen, hat ein amerikanisches Unternehmen, ein Startup als Hauptthema. Deren Mission ist es, für circa $10 im Monat ihr Medikament breitflächig anzubieten. Und das ist eine Schwelle, glaube ich, die es uns als Menschheit möglich machen sollte, so viele Menschen als möglich damit zu versorgen und damit dann den Schlaganfall und den Herzinfarkt zu eliminieren.
Das ist dann schon Therapie, weil es da um die Behandlung von vorhandenem Plaque geht.
Ja, Therapie und dann auch Vorsorge, ja, dass der Plaque gar nicht erst entsteht.
Wenn wir nochmal auf die Bluttests kommen, die ja in Diagnose tätig sind und noch nicht in der Therapie tätig sind. Was kann man mit Bluttests heute untersuchen, was man vorher nicht untersuchen konnte oder wenn ja, dann nur mit großem Aufwand in Kliniken oder Arztpraxen?
Das fängt an mit relativ einfachen Tests, was den Blutzucker angeht, ob ich Diabetiker bin oder ein Prädiabetes habe, also sprich eine erhöhte Insulinresistenz. Das kann man über Blutzuckermessungen rausfinden, verschiedene Tests, indem man Glukoselösungen zu sich nimmt, schluckt im nüchternen Zustand und dann über einen gewissen Zeitraum immer wieder mal den Blutzucker misst, bis hin zu einem Langzeitblutzuckerwert, den HbA1c-Wert, der einem letztendlich den Langzeitverlauf zeigt. Das misst man in roten Blutkörperchen, bis hin zu sogenannten Liquid Biopsies. Das sind Tests, die zirkulierende Tumor-DNA im Blut aufspüren und Hinweise liefern, ob es nicht doch irgendwo im Körper einen Prozess gibt, der auf ein Tumorgeschehen hinweist.
Wenn man sich dieses Thema Liquid Biopsy, über das viel geschrieben und in das viel hinein investiert wird, einmal genauer anschaut, ist das ja noch schwieriger als die Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Im Blut schwimmt sehr viel DNA, nämlich vor allen Dingen die eigene DNA. Da schwimmt aber auch die DNA der Milliarden Zellen, Bakterien, die in unseren Gedärmen leben. Und wenn ich einen Tumor haben sollte, schwimmt vielleicht ein kleiner Schnipsel, aber auch nur Schnipsel, weil der Tumor-DNA-Schnipsel ist sozusagen herausgelöst worden aus seinem Genom schon, schwimmt mit im Blut. Und unter all diesen DNA-Spuren, meine eigene DNA, die DNA der Bakterien, die mir leben, was aber Milliarden von Zellen sind, und in diesen ganzen DNA-Schnipseln dann den Schnipsel eines Tumors zu finden, das ist ja extrem unwahrscheinlich. Wie schaffen die das?
Also erstmal muss ich das korrigieren. Idealerweise finden wir keine Bakterien oder Viren von den Milliarden, die wir in unserem Darm haben, bei einer intakten Darmwand. Also solange die Darmwand intakt ist, schützt uns die Darmwand vor den ganzen Bakterien und Viren, die wir in unserem Darm tragen und auch da brauchen. Die sollten aber nicht in unserem Blut sein.
Also auch vor der DNA.
Ja.
Auch die winzige DNA von denen kommt nicht durch die Darmwand durch.
Genau.
Das wusste ich nicht.
Ja.
Obwohl sie so, DNA ist ja winzig klein, die kommt nicht durch die Darmwand durch.
Genau. Also ohne jetzt zu technisch zu werden, aber die Darmwand ist letztendlich die Brandmauer, die uns schützt vor den ganzen Darmkeimen. Weil das wäre nicht gut oder sehr laienhaft ausgedrückt, das wäre sehr ungesund, wenn die Keime, die wir im Darm tragen, in unserem Bluttrakt aufzufinden wären. Das wäre katastrophal. Man sieht bei Patienten, die einen sogenannten Leaky Gut haben, also einen durchlässigen Darm, dass die erkranken und ja, bis hin zu Depressionen, anderen körperlichen Symptomen. Und von daher ist eine intakte Darmwand sehr, sehr wichtig. Aber zurückzukommen auf deine Frage, man kann diese Tumor-DNA finden, indem man wirklich das mit Gensequenzierung. Die Gensequenzierung erlaubt uns, spezifische Tumor-DNA aufzufinden im Blut, in dem wirklich alles sequenziert wird und das dann mit massiven oder großen Datenbanken abgeglichen wird. Und so kann man dann Tumor-DNA auffinden.
Mhm. Man weiß aber dann, wenn man Tumor-DNA findet, nicht ganz genau, wo der Tumor sitzt. Wie kann man dann bestimmen, aus welchem Organ der Tumor kommt?
Ja, es gibt schon Hinweise aufgrund der Gensequenzierung, woher der Tumor stammen könnte. Und dann muss man natürlich dem Ganzen hinterhergehen und weiterführende Untersuchungen machen, um zu verifizieren, ist da wirklich ein Geschehen oder ist es ein sogenanntes falsch positives Signal, was äußerst selten ist, aber durchaus vorkommen kann.
Also wir halten fest, was Bluttests, die man selber machen kann, einschickt und dann auf Webseiten die jeweiligen Diagnosen bekommt. Wenn man dieses Feld betrachtet, da passiert zurzeit sehr viel und ein sehr starker, sehr dynamischer Markt ist da entstanden. Dafür braucht man jetzt erstmal keinen Arzt. Ist das richtig?
Man braucht schon den Arzt, der einem das Blut abnimmt,
ja,
und zur Untersuchung schickt. Und dann muss natürlich auch das Ergebnis entsprechend besprochen werden. Und dafür braucht man den Arzt.
Okay. Und das Blut abnehmen, die alle Versuche, es auf einen Bluttropfen, wie die berühmte Firma, die über die es ja mittlerweile die Netflix-Serie gibt, das auf einen Bluttropfen zu reduzieren, das hat noch nirgendwo funktioniert. Das heißt, um all diese Tests zu machen, braucht man schon stabile Blutproben, korrekt?
Das stimmt. Man braucht ein stabiles Verfahren. Man kann viel heute über sogenanntes Dry Blood machen. Da ist es in der Tat so, dass man 1 bis 2 Bluttropfen braucht, die auf einer Karte drauftropfen lässt. Das Blut trocknet. Und bestimmte Tests kann man über sogenanntes Trockenblut machen. Das verschließt man dann luftdicht und schickt es ein. Da kann man heute sexuell übertragbare Krankheiten diagnostizieren, als ein Beispiel. Oder ich habe kürzlich einen Test gemacht, wo ich meinen Omega-3-Index über so einen Trockenbluttest bestimmen lassen habe. Also das funktioniert sehr gut. Also man kriegt den Test nach Hause geschickt, man piekst sich in den Finger, lässt 2 Tropfen Blut auf eine Karte fallen, lässt das Blut trocknen. Das dauert weniger als 10 Minuten oder um die 10 Minuten und dann schickt man es wieder ein. Und dafür brauche ich jetzt keinen Arzt.
Wenn man sich jetzt für das Thema interessiert, HD, und selber an sich Bluttests vornehmen möchte oder mit Hilfe eines Arztes Blut abnehmen möchte, wie viele Tests wären sinnvoll, die man macht? Wie viele Bluttests gibt es, die aussagekräftig sind und die eine Relevanz haben für die Optimierung des eigenen Gesundheitszustandes? Sind das 5? Sind das 15? Sind das 50? 500? Wo ist da der Stand der Dinge? Also wenn jetzt jemand jetzt machen möchte, derjenigen, die uns jetzt zuhören, was würdest du empfehlen? Wie viele Tests kann man machen? Sollte man machen?
Ja, das ist, da gibt's keine allgemeingültige Empfehlung. Es gibt über 50 Laborparameter, die man bestimmen kann, und die sind nicht für jeden relevant. Was man machen sollte, ist auf jeden Fall einen nüchternen Blutzuckertest einfach mal machen, den Langzeitblutzuckertest oder Wert bestimmen lassen, sich die Blutfette anschauen, die Leberwerte, also sprich das große Blutbild, dann sollte man einen Lipoprotein-A-Test einfach mal machen, um zu schauen, wie sind meine Blutfette letztendlich in der Gesamtschau zu sehen. Da ist auch das Apoprotein-B ein wichtiger Wert. Ja, wenn man wirklich sehr intensiv in die Materie einsteigen möchte und wirklich alles wissen will, so wie ich, aber auch entsprechend informiert ist und fachkundig ist, dann kann man natürlich alle 50 oder über 50 Blutparameter testen lassen. Man muss aber damit auch umgehen, oder man braucht den Arzt, der einem hilft, das Ganze zu interpretieren. Aber das Ganze wird dann schnell sehr teuer, weil das üblicherweise keine Kassenleistung ist.
Wie viele Tests hast du persönlich gemacht?
Ich habe sie noch nie gezählt, aber es waren sehr viele.
Okay. Kommen wir von den Bluttests zu den bildgebenden Verfahren, die wir ja auch schon gerade angesprochen hatten. Sprich MRT und CT. Großer Unterschied ist, CT ist, wenn ich das richtig verstehe, mit Röntgenbelastung verbunden. Sollte man also nicht unnotwendigerweise unternehmen und auch nicht allzu oft. Vielleicht alle paar Jahre, wohingegen MRT ja nur ein Magnetfeld erzeugt, das keine Strahlenbelastung auf den Körper ausübt. Das könnte man ja öfters tun. Wie ist deine Meinung, deine Einschätzung zu MRT-Untersuchungen, ohne dass der Patient oder die Patientin Symptome verspürt? Also sozusagen Routine-Screening. Was würdest du da sagen?
Ja, also ich bin ein großer Befürworter einer MRT-Untersuchung oder eines Ganzkörper-MRTs als präventive Maßnahme und als Screening. Ich habe selbst schon 2-mal gemacht, gebe ich auch offen zu. Auch das ist keine Kassenleistung, sondern das muss man selbst zahlen. Aber aus meiner Sicht gibt's besonders für den Kopfbereich keine bessere Untersuchung. Ja, also es gibt keine andere Untersuchung, bis auf das CT, was ja korrekterweise von dir ausgeführt mit Strahlenbelastung einhergeht, um quasi in den Kopf reinzuschauen. Jetzt in meinem Fall, was mich besonders interessiert hat, ist eine Gefäßerweiterung, ein sogenanntes Aneurysma im Gehirn auszuschließen. Wie gesagt, das ist eine sehr sanfte Methode, also sprich, es ist nicht invasiv, es steht keine Strahlung oder andere Belastung für den Körper, weil man nur dem Magnetfeld ausgesetzt ist. Und man investiert eine halbe, dreiviertel Stunde in diesem MRT-Gerät und weiß danach, ob man irgendeinen Prozess im Körper hat. Der kann gutartig sein, der kann bösartig sein oder komplett jeden Prozess ausschließen, nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, weil bei solchen Ganzkörper-MRT-Untersuchungen die Schichtdicke viel größer ist als bei entsprechenden Detailuntersuchungen. Aber es ist gibt mir Ruhe und ist, wie gesagt, ohne großen Aufwand zu machen.
Ja, du hattest es gerade gesagt, das ist auch eine Frage der Auflösung. Also Schichtdicke ist eine Frage der Auflösung. Je geringer die Schichtdicke, desto höher die Auflösung. Correct. Und je höher die Auflösung, desto länger der Test. Also wenn ich ein bestimmtes Organ untersuche, dauert es fast so wie beim Scanner für Dokumente oder für Bilder, dauert es einfach länger, wenn man eine höhere Auflösung haben möchte. Das ist richtig.
Ganz genau. Ja, die andere Meinung ist natürlich, dass man mit so einem Ganzkörper-MRT eventuell einen Befund findet, der harmlos ist, aber dann natürlich die ganze Kaskade der weiteren Aufklärung abläuft, die wiederum das Gesundheitssystem belastet. Also das Argument verstehe ich bei solchen sogenannten falsch positiven Befunden. Das kann bis hin zu Biopsien gehen, die wiederum Risiken haben, dass da was schiefgehen kann oder zu größeren Blutungen führen können, die wiederum zu einer Operation führen können und. Auf der anderen Seite möchte ich doch lieber wissen, ist da ein Prozess, dem ich nachgehen muss, um frühzeitig ein bösartiges Geschehen zu erfassen. Und je früher ich ein bösartiges Geschehen erfasse, desto höher sind die Heilungschancen.
Also wenn wir das auch mal wieder, weil beim High-Podcast geht es ja immer auch um Markt und um Geschäftsmodelle, wenn wir das jetzt einmal auch bei diesem heiklen, wichtigen Thema Gesundheit herunterbrennen auf das Thema Markt, dann bedeutet es doch, bisher oder in der Vergangenheit ist MRT hauptsächlich eingesetzt worden, wenn man Symptome hat. Ich breche mir das Bein oder habe Verdacht auf Beinbruch, gehe zum Arzt, um zu gucken, ob der Knochen wirklich gebrochen ist. Also ich habe was und dann lasse ich es mit dem MRT abklären, was es ist oder ob ich wirklich was habe. Wohingegen, wenn man Ganzkörper-MRT oder Kopf-MRT oder Gehirn-MRT macht, um auszuschließen, dass irgendein Prozess im Gang ist, den ich bisher nicht kannte, dann bekommt das ja den Charakter einer Präventiv-Untersuchung und damit eines Screenings, eines verdachtlosen Screenings. Und das würde ja den Markt für MRT-Untersuchungen dramatisch erweitern, weil präsymptomatisch, also ich habe keine Symptome, lass mich trotzdem untersuchen, natürlich als Markt deutlich größer wäre als postsymptomatisch, ich habe was und lass mich untersuchen. Ist das korrekt dargestellt?
Das ist korrekt dargestellt, ja. Also ich wüsste auch gar nicht, ob wir für das breite Screening für alle ausreichend Kapazität hätten an MRT-Geräten.
Aber es wäre zu empfehlen?
Das ist auch wiederum schwierig oder allgemeingültig zu beantworten. Also wer es wissen will und über die finanziellen Mittel verfügt, der kann in vielen Städten sich einer sogenannten Ganzkörper-MRT-Untersuchung unterwerfen, muss die privat bezahlen und kann dann in seinem Körper blicken. Aber nicht jeder möchte wissen, was in dem Körper vorgeht, weil das wiederum mit eventuell mit Konsequenzen verbunden ist. Und es gibt viele Menschen, die sagen, solange es mir gut geht, geht's mir gut und ich will gar nicht wissen, was in mir vorgeht und will mich gar nicht damit auseinandersetzen oder mich damit auch mental belasten.
So wie ich dich einschätze, du willst auf jeden Fall wissen, was in deinem Körper vorgeht, oder?
Ja, auf jeden Fall, ich will's wissen.
Was kostet eine solche Ganzkörperuntersuchung, MRT, ungefähr?
Ja, es ist unterschiedlich, aber es ist sowas um die 1500 Euro.
Und das muss man wie oft machen?
Da gibt's keine Empfehlungen zu. Ich sag mal so, wenn du, wie jetzt in meinem Fall, ein Aneurysma im Gehirn oder im Kopf ausgeschlossen hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass so ein Prozess innerhalb der nächsten 5 Jahre nicht auftritt. Und also ich für mich habe entschieden, dass ich alle 5 Jahre zumindest ein Kopf-MRT machen lasse, um zu schauen, ob da Veränderungen zu sehen sind oder nicht.
Jetzt haben wir gerade gesprochen über nicht strahlenbelastende bildgebende Verfahren, MRT. Wenn wir jetzt auf die strahlenbelastenden Verfahren, Röntgen, schauen, da tritt natürlich besonders das Herz in den Vordergrund. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Herzinfarkt sind nach wie vor eine der wichtigsten Todesursachen. Was kann Cardio-CT dazu beitragen, unsere Herzgesundheit zu verbessern bzw. Risiken rechtzeitig zu erkennen?
Ja, also es gibt wenige Verfahren, die sogenannte Plaque, also sprich Ablagerung in den Gefäßen, bildlich darstellen. Ultraschall ist eine Möglichkeit für die hirnzuführenden Gefäße, also sprich am Hals. Das kann man mit dem Ultraschallgerät hervorragend untersuchen. Das ist beim Herzen, weil das ja permanent schlägt, schwierig mit dem Ultraschall machbar. Und vor allem ist dann auch wieder die Auflösung ein großes Thema, da Plaques an den Herzkranzgefäßen zu erkennen. Und eine Methode ist die CT-Koronarangiographie, also sprich eine Computertomographie. Das ist wie ein Röntgen in 360 Grad. Und das führt zu einer gewissen Strahlenbelastung. Und mit so einer CT-Koronarangiographie ist man in der Lage, einen sogenannten Calcium-Score auf der einen Seite zu ermitteln, also sprich, wie viel Plaque ist schon kalzifiziert und dadurch deutlich sichtbar. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sogenannte Soft Plaques zu entdecken. Mit Kontrastmittelapplikation sieht man, wie das Lumen der Herzkranzgefäße eingeengt ist. Und das ist eine hervorragende Technologie, die teilweise auch in der Auswertung mit KI unterstützt wird, um das Ganze bildlich darzustellen, sodass man das gewundene Herzkranzgefäß wie an einer Schnur aufgezogen darstellen kann und so eine bessere Übersicht gelangt. Jetzt hast du schon erwähnt, dass die Computertomographie mit einer gewissen Strahlenbelastung einhergeht. Und in Deutschland ist das der Tatbestand einer Körperverletzung, der bei einer richtigen Indikation oder als ärztliche Untersuchung damit ausgesetzt wird. Es ist wie gesagt beim Blutabnehmen mit dem Durchstechen der Nadel in das Blutgefäß ist auch eine Körperverletzung, aber quasi mit Einwilligung des Patienten. Und da sind wir in Deutschland sehr restriktiv, was CT-Koronarangiografien angeht. Also nur bei ausgewählten Indikationen ist das machbar und auf keinen Fall als präventive Untersuchung. Und Patienten, die sich dafür zwar qualifizieren, aber noch jung sind, müssen für solche Untersuchungen ins Ausland gehen, weil sie in Deutschland nicht erlaubt sind. Und wenn der Radiologe so eine Untersuchung durchführt, kann es sein, dass er seine Erlaubnis zum Betrieb des CT-Geräts entzogen bekommt. Das will natürlich keiner riskieren. Und ich habe mich auch einer CT-Koronarangiografie-Untersuchung unterzogen. Und bin dafür auch ins Ausland gereist, um das möglich zu machen.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann diese Untersuchung auch auf den Doppler-Effekt setzen, also Flussgeschwindigkeiten des Blutes erkennen. Also man sieht nicht nur die, ob es Plaque gibt oder nicht und wie eng das Gefäß an der Stelle ist, sondern ob das Blut gut durchkommt oder nicht. Ist das richtig?
Also der Doppler-Effekt ist nur im Ultraschall machbar, nicht in der CT-Koronarangiografie. Ah, ja. Aber man sieht durch die Einengung des Lumens der Herzkranzgefäße, inwieweit ein Risiko für einen Herzinfarkt vorliegt. Und auch nach vorne gerichtet, in welchem Zeitraum das Risiko eines Herzinfarkts sich steigert. Also jetzt in meinem Fall, ich kann nur von mir berichten, ich habe zwei Soft-Plaque an meinen Herzkranzgefäßen, die aber so minimal sind, dass ich für die nächsten 10 Jahre kein Risiko eines Herzinfarkts habe.
Mhm. Ich habe mal den Ausdruck gehört, Witwenmacher, es gibt ein Herzkranzgefäß und da eine ganz besondere Biegung, etwa 90 Grad Biegung, die für einen großen Teil der Herzinfarkte zuständig ist. Einfach weil da biegt es sich, da setzt sich Plaque ab und ehe man sich versieht, bleibt dort ein Blutgerinnsel hängen. Der berühmte Witwenmacher, ist das ein Mythos oder gibt es den wirklich?
Ja, den gibt es wirklich, im Englischen Widowmaker genannt. Und das ist in der Tat so, dass wenn sich da Plaque absetzt und es zu einer Einengung des Gefäß kommt, dass es relativ schnell zu einem tödlichen Herzinfarkt führen kann. Und es ist auch in der Tat so, die häufigste Manifestation eines Herzkranzgefäßleidens ist der plötzliche Herztod oder der Herzinfarkt. Und weil das Herz oder der menschliche Körper generell so adaptierungsfähig ist, dass man die Symptome sehr, sehr spät erst merkt, das ist mit allem. Das Gehirn kann viel kompensieren und das Herz kann viel kompensieren. Und die häufigste Manifestation ist wirklich der Herzinfarkt.
Also das erste Symptom, das ist fast schon makaber, das erste Symptom ist der Tod.
Korrekt.
Mhm. Und das sagst du, gilt nicht nur für Herzkranzgefäße, das kann sogar für Gehirn gelten. Ich habe kürzlich von einem Fall gehört, Tennisball, großer Tumor im Gehirn. Und der Patient, die Patientin hat vorher nichts davon gemerkt, solange bis es plötzlich zu Sehstörungen, Wahrnehmungsstörungen kam und dann leider Gottes auch sehr schnell der Tod eingetreten ist. Wie kann es sein, dass das Gehirn nicht mitbekommt, dass ein Tennisball großer oder faustgroßer Tumor gewachsen ist?
Ja, das ist ja die Kompensationsmechanismen des menschlichen Körpers sind fantastisch. Das ist genau das richtige Wort. Also es ist wirklich unglaublich, wie viel wir kompensieren können, bis wir merken, dass irgendwas nicht stimmt. Umso mehr hat die Prävention einfach so hohen Stellenwert. Und deshalb bin ich ein großer Befürworter, dass wir alle die Präventionsuntersuchungen, die uns zur Verfügung stehen, auch nutzen. Und das fängt mit der Darmspiegelung an. Ein Darmtumor ist vermeidbar. Dadurch, dass wir relativ einfach reinschauen können und Polypen frühzeitig entfernen können oder auch, wenn Schlimmeres vorliegt, frühzeitig eingreifen können. Hautkrebs-Screening ist extrem wichtig. Wirklich einmal im Jahr zu einem Internisten gehen oder zum Hautarzt, um zu schauen, wie hoch ist mein Blutdruck, was macht mein Blutzucker, um dann mit relativ einfachen Lebensstilveränderungen dem entgegenzuwirken. Und das ist unglaublich wertvoll.
Abschließende Frage, Hadi. Der Gesundheitssektor ist, wenn ich die Zahlen des Statistischen Bundesamtes richtig gelesen haben sollte, heute so ziemlich der größte Markt, den es überhaupt in Deutschland gibt. Wir geben für das Gesundheitswesen ausgedrückt im Prozent des Bruttoinlandsproduktes etwa doppelt so viel aus wie für Lebensmittel oder für Wohnen. Nach dem, was du jetzt gerade schilderst, könnte das noch mehr werden, was ja gut ist oder nicht schlecht sein muss. Haben wir es also mit einer Superbranche zu tun, die wächst und wächst, einfach weil die Menschen älter und alter werden und auch älter werden möchten und das auch gesund werden möchten, die also ihre Gesundheitsspanne erhöhen möchten und daher tatsächlich auch Geld zusätzlich, auch selbst wenn sie sich selber bezahlen müssen, ausgeben, um auf dem neuesten Stand ihrer körperlichen Dinge zu sein.
Ja, absolut. Also das ist definitiv eine wachsende Branche, weil die Menschen erkannt haben, dass ohne Gesundheit alles nichts ist. Und die Weiterentwicklung in der Medizin und in der Diagnostik helfen uns auf dem Weg, länger gesünder zu leben. Ja, und der Fokus liegt nicht auf dem länger Leben, sondern auf dem gesünder Leben. Mhm. Und die Erkenntnis ist ja nicht neu, aber heute sind wir in der Lage, wirklich mit Diagnostik, mit Lebensstilveränderungen dem ganzen Vorschub zu leisten. Und von daher ist es wirklich ein wachsender Markt, der auch zurecht wächst und das eine gute Entwicklung ist, weil eine Prävention deutlich günstiger ist als eine Therapie eines bösartigen Geschehens oder einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und wenn ich da frühzeitig eingreifen kann und die Erkrankung idealerweise vermeiden oder aufschieben kann, dann ist es nicht nur für den Markt eine gute Sache, sondern auch volkswirtschaftlich entlastet es unser Gesundheitswesen.
Hadi, ein wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen.
Ich danke dir, dass ich wieder dabei sein durfte.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich nehme mit, die Pandemie hat das Bewusstsein für Gesundheit und Prävention verstärkt. Viele Menschen haben jetzt erkannt, dass eine Änderung des Lebensstils das Risiko schwerer Erkrankungen verringern kann. Daher stellen sie ihren Lebensstil um. Diagnostische Methoden spielen dafür eine zentrale Rolle. Beispiele dafür sind zum Beispiel Blutanalysen zur Überprüfung von Biomarkern wie Cholesterin und Blutzucker, aber auch nicht-invasive Methoden wie MRT und CT-Scans. Und wir haben gehört, es gibt eine zunehmende Anzahl von Startups, die innovative Lösungen für Gesundheitsprobleme anbieten. Dazu gehören Technologien zur Reduzierung von Plaque in Herz-Kranzgefäßen und zur Erkennung zirkulierender Tumor-DNA im Blut. Und es gibt eine Vielzahl neuer Technologien in der Medizin. Zum Beispiel Tests zur Bestimmung des Blutzuckerspiegels und der Insulinresistenz. Aber auch Liquid Biopsies zur Erkennung von Tumor-DNA sind wichtige Werkzeuge in der modernen Medizin.
Die Analysemethoden sind präziser als die Auflösung des menschlichen Körpers selber. Was in uns vorgeht, kann vom eigenen Körper übersehen werden. Woran liegt das? Die Evolution hat uns nicht damit ausgestattet, jeden Fehlzustand unseres Körpers sofort und schnell zu erkennen. Ganz im Gegenteil, unsere Körper sind resilient ausgelegt. Das bedeutet, mit Tumorentwicklungen oder Plaque in Herzkranzgefäßen gehen sie ausgesprochen milde und vorsichtig um. Sie bauen um sie herum, um einen Tumor so groß wie eine Faust im Gehirn, kann das Gehirn so herumbauen, dass es nicht zu einer Funktionsschädigung kommt. Das ist eine ganz große Stärke unserer Biologie, aber gleichzeitig auch ein großer Nachteil, weil der Tod kann schnell eintreten. Eine dauerhafte Behinderung kann schnell die Folge sein, wenn man das nicht erkennt. Zweitens, moderne, vor allen Dingen bildgebende Verfahren sind in der Lage, die Auflösung des eigenen Nervensystems, der eigenen Gefühlssensorik bei weitem zu schlagen. Mit modernen bildgebenden Verfahren, zum Beispiel beim MRT-Scan des Gehirns, lassen sich winzige Ausformungen von Blutäderchen, sogenannte Aneurysmen, ganz frühzeitig erkennen, weit bevor sie platzen, weit bevor sie irgendeine Form von Symptomen verursachen. Und das führt drittens zu der Erkenntnis, wenn wir doch alle gemeinsam bei unseren Handys darauf achten, mit hoher Auflösung zu arbeiten und Leute sich für viel Geld immer neue Handys kaufen, weil diese Handys mit ihren Kameras bessere Auflösung bieten als die Vorgängergeneration, dann müssen wir uns doch fragen, warum wir bei der Fotografie unseres Lebens, beim Fotografieren von Tante Hilde, eine höhere Auflösung gönnen, als wir es uns gönnen bei der Beobachtung unseres eigenen Körpers. Das sollten wir unserem eigenen Körper schuldig sein, dass wir ihn mit größtmöglicher technischer Auflösung, die heute verfügbar ist, im Blick behalten, um ihn im Griff zu behalten. Das zahlen die Kassen vielfach nicht, aber es kann durchaus sinnvoll sein, da selber in die Tasche zu greifen und das zu machen, weil man lebt nur einmal und man hat nur dieses eine Leben.
Und das war's auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche. Aber wer mehr von Hardy hören will, der sollte auf jeden Fall einmal Mission Gesundheit anhören. Das gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt. Und es ist ein ganz, ganz toller Podcast, den wir wirklich sehr, sehr empfehlen können.
Dem kann ich nur beipflichten. Mission Gesundheit. Wir danken fürs Zuhören und hören uns wieder.
Nächsten Dienstag, wann?
Um 5.55 Uhr.
Bis dann, ciao.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.